Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Mehr als 90.000 geheime Dokumente über den Afghanistan-Krieg finden ihren Weg an die Öffentlichkeit. Die amerikanische Regierung zeigt sich empört. Wir fragen, was steht drin und wer steckt hinter der Internetplattform WikiLeaks, die die Indiskretion verantwortet. Im Atomstreit mit dem Iran beschließen die europäischen Außenminister schärfere Sanktionen und das hat Folgen. Dann Aufarbeitung der Schreckensherrschaft in Kambodscha. Der oberste Folterer wird verurteilt. Der autonome Nachvollzug. Wie autonom ist er noch? Hintergründe zur Schweiz-Europa-Diskussion und riesige Plastikteppiche im Pazifik. Was soll man dagegen tun? Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Silvan Fischer mit den Nachrichten.
Die Veröffentlichung bisher geheimer Dokumente über den Krieg in Afghanistan hat in den USA und Pakistan heftige Kritik ausgelöst. Aus US-Sicherheitsberater General Jones nannte die Publikation, die über die Internetplattform WikiLeaks erfolgte, unverantwortlich. Sie gefährde die Soldaten der NATO-Truppe. Pakistan bestritt, dass sein Geheimdienst die Taliban-Rebellen unterstütze. Die Publikation sei ein Versuch, die strategische Allianz mit den USA zu sabotieren. Der Gründer von WikiLeaks, Julian Assange, verteidigte sein Vorgehen. Das Material sei mindestens 7 Monate alt und gefährde keine gegenwärtigen Militäroperationen. Hingegen enthalte das Material Hinweise, wonach Kriegsverbrechen begangen worden seien. Die EU hat schärfere Sanktionen gegen Iran beschlossen. Sie gehen weiter als die Maßnahmen der UNO. Iran soll damit dazu gebracht werden, über sein Atomprogramm zu verhandeln. Die Sanktionen enthalten Reisebeschränkungen für hohe iranische Beamte. Eingeschränkt wird auch der Handel mit Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Zudem gibt es Melde- und Genehmigungspflichten für Banküberweisungen. Die Schweiz ist nicht verpflichtet, die Sanktionen der EU nachzuvollziehen. Man wolle sie aber sorgfältig prüfen, sagte Roland Fock vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Die Schweiz wolle sich nicht für Umgehungsgeschäfte missbrauchen lassen. Island kann ab sofort mit der Europäischen Union über einen Beitritt verhandeln. Die EU-Außenminister haben das Okay dafür gegeben. Bereits für morgen ist eine erste Konferenz geplant. Bei den Verhandlungen werden sicher das Walfangverbot und die Fangbegrenzungen der EU für die Fischerei für Diskussionen sorgen. Die isländische Bevölkerung wird über einen EU-Beitritt abstimmen und sie ist zurzeit eher negativ eingestellt. Läuft alles nach dem Plan der Regierung, tritt Island 2013 oder im Jahr darauf der EU bei. In Frankreich hat die Polizei die Milliardärin Liliane Bettencourt in ihrem Haus bei Paris befragt. Der 87-jährigen L'Oréal-Erbin wird vorgeworfen, sie habe Steuern hinterzogen und der Regierungspartei UMP illegal Spenden zukommen lassen. Möglicherweise schon morgen Dienstag wird in der gleichen Sache auch Frankreichs Arbeitsminister Eric Woerth einvernommen. Er soll als Finanzchef der UMP die Spenden entgegengenommen haben. In Kambodscha hat ein Völkermordstribunal erstmals einen Führer der kommunistischen Khmer verurteilt. Khan Gekuaf, auch Dutch genannt, leitete das größte Foltergefängnis des Regimes. Er erhielt dafür eine Gefängnisstrafe von 35 Jahren. In dem berüchtigten Gefängnis S21 wurden in den 70er Jahren tausende Männer, Frauen und Kinder zu Tode gequält, weil sie angeblich Staatsfeinde waren. Insgesamt kamen in Kambodscha während der 4-jährigen Herrschaft der Roten Khmer rund 2 Millionen Menschen ums Leben. Die Schweiz und Mazedonien wollen ihre Zusammenarbeit bei der Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weiterführen. Dies haben Bundespräsidentin Leuthard und ihr mazedonischer Gast Präsident Ivanov in Bern vor den Medien festgehalten. Die Schweiz habe ein Interesse an einem stabilen und friedlichen Balkan, sagte Leuthard. Sie unterstütze daher die Bemühungen Mazedoniens, sich Europa anzunähern. Ivanov seinerseits beklagte, dass Griechenland den Beitritt Mazedoniens zur EU und NATO nach wie vor blockiere. Internationale Investoren hätten sich deshalb aus Mazedonien zurückgezogen. 3 Tage nach dem Zugunglück im Oberwallis sind noch 13 der 40 Verletzten im Spital. Die beiden Verletzten, die sich am Wochenende in kritischer Lage befanden, werden weiterhin künstlich beatmet. Ihr Zustand verbessert sich aber allmählich, wie die Spitäler mitteilen. Eine Person war bei dem Zugunfall bei Fiesch ums Leben gekommen. Experten des Bundes haben inzwischen mit Untersuchungen am Unfallort und an den verunglückten Bahnwagen begonnen. Die Ursache des Unfalls sei aber noch unklar. Die anhaltende Hitze hat in der Gegend von Moskau zu schweren Torf- und Waldbränden geführt. Der starke Rauch zog bis ins Stadtzentrum und schränkte die Sicht ein. Die russischen Behörden wiesen die Bevölkerung an, sich nicht im Freien aufzuhalten und die Fenster zu schließen. Der mottende Brand in den Torfschichten sei sehr schwierig zu löschen, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr der Nachrichtenagentur Interfax. In Russland ist es seit Tagen mehr als 35 Grad heiß. Der diesjährige Sommer ist der heißeste seit 130 Jahren. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.199 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.493 Punkten, plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.3600 gehandelt und der Dollar zu 1.0483. Das Wetter: im Norden regnet es in der Nacht, teils kräftig. Morgen ist es zuerst stark bewölkt und zeitweise regnet es noch. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkerung mehr und mehr auf. Im Süden ist es überwiegend sonnig, die Temperaturen im Norden um 20, im Süden 27 Grad. Am Mittwoch ist es anfänglich sonnig, gegen Abend ziehen im Norden erste Regenwolken auf, die Temperaturen im Norden etwa 23, im Süden 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Kriegsalltag ungefiltert. Die Veröffentlichung der Afghanistan-Protokolle, was sie auslöst und wie sie zustande kam, dazu ein Schwerpunkt mit der Einschätzung unseres Korrespondenten und dem Gespräch mit dem Spiegel-Redaktor, der den schillernden Chef von WikiLeaks getroffen hat. Dann, die Europäer schließen sich den neuen Iran-Sanktionen an und das hat seinen Preis. Ein Urteil mit Signalwirkung, der wichtigste Folterer der Roten Khmer ist der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig. Außerdem mehr als ein Sommertheater, die Schweiz im Dilemma zwischen bilateralen Verhandlungen und europäischem Wirtschaftsraum. Und Plastiki, ein Milliardär, kämpft zur See gegen die giftige Spur der Wegwerfgesellschaft. 92.000 geheime US-Dokumente über den Afghanistan-Krieg aus den Jahren 2004 bis 2009 haben einen Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Die Internetplattform WikiLeaks hat die Dokumente publiziert. Drei Redaktionen, der Spiegel in Deutschland, der Guardian in Großbritannien und die New York Times in den Vereinigten Staaten, informierten vorab. Nach bisherigen Einschätzungen zeichnen diese Protokolle zwar ein noch düstereres Bild zur Lage in Afghanistan, sie bergen aber keine wirklich neuen Inhalte. USA-Korrespondent Peter Vögeli.
Die Veröffentlichung der über 90.000 Dokumente aus dem Afghanistan-Krieg machten heute Schlagzeilen, aber es ging kein Aufschrei durch die USA. Denn das Material zeichnet kein grundsätzlich neues Bild vom Krieg und es handelt sich auch nicht um topgeheime Dokumente. Die meiste Brisanz bergen Berichte über das Doppelspiel des pakistanischen militärischen Geheimdienstes ISI, der die Taliban bei Attacken gegen die USA und NATO unterstützte, obwohl Pakistan jährlich 1 Milliarde US-Dollar erhält. Brisant für das fragile indisch-pakistanische Verhältnis sind auch Berichte, wonach Pakistan beispielsweise beim Anschlag auf die indische Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul die Hände im Spiel hatte. Wie zuverlässig diese Geheimdienstberichte sind, ist allerdings nicht immer klar. Nicht alle Anschlagsplanungen konnten verifiziert werden. Gelegentlich hat es auch grundlegende Fehler. So wurde der Name eines pakistanischen Stammesgebietes als Hotelname gedeutet. Doch niemand bestreitet, dass das große Bild, das diese 90.000 Dokumente zeichnen, stimmt. Und es sind die Details, die diesem Krieg nun ein brutales Gesicht geben, auch wenn es meistens Bilder sind, welche einen großen Aufschrei auslösen. Noch ist erst ein Bruchteil der Dokumente ausgewertet. Neu ist unter anderem, dass die zivilen Opfer viel höher sind als bislang bekannt. Munition dürften die Dokumente den Kriegsgegnern geben, Amerika ist nämlich des längsten Krieges in der Geschichte der USA müde. Die US-Regierung spielte mögliche Folgen herunter. Der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, General Jones, erklärte, Die Politik der USA, insbesondere gegenüber Pakistan, werde sich nicht ändern. Vor kurzem hatte Außenministerin Clinton Pakistan als Partner in einer gemeinsamen Sache gelobt, obwohl das pakistanische Doppelspiel bekannt ist. Was mit Bestimmtheit zu großem Stirnrunzeln in der US-Regierung führt, ist die Frage, wie ein solch massives Leck möglich ist. Im Verdacht steht ein Gefreiter, der als Analyst für das Pentagon arbeitete, im Irak stationiert war und angeklagt ist, 150.000 diplomatische Berichte heruntergeladen und ein Video an WikiLeaks weitergegeben zu haben, das den Tod von 11 Zivilisten, darunter 2 Reportern, durch einen US-Helikopterangriff in Bagdad zeigt.
Peter Vögerli über die Afghanistan-Protokolle. Es gab den Schulterschluss dreier großer und renommierter Redaktionen, Spiegel, Guardian, New York Times, auf der Basis des Materials, das der Internetplattform WikiLeaks zugespielt worden war. Hinter WikiLeaks steht ein 39-jähriger Australier. Er heißt Julian Assange. Und seine Plattform spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Veröffentlichung von Material, das nicht für die Veröffentlichung bestimmt ist. Ich sprach mit Marcel Rosenbach über WikiLeaks und die Zusammenarbeit der drei Redaktionen mit WikiLeaks. Rosenbach ist Redaktor beim Spiegel. Er hat über WikiLeaks recherchiert und Assange im Zusammenhang mit der Übergabe der Afghanistan-Protokolle in London getroffen.
Ich würde zunächst mal gar nicht von einer Zusammenarbeit sprechen, jedenfalls nicht, was WikiLeaks angeht. In diesem Fall war WikiLeaks für uns die Quelle von Material. Abgesprochen war nur das Veröffentlichungsdatum. Ansonsten gab es inhaltlich keine Zusammenarbeit mit WikiLeaks. Das heißt, wir konnten das Material unabhängig und ohne inhaltliche Vorgaben auswerten, haben das auch getan. Wir konnten es vor allen Dingen unabhängig auf seine Echtheit überprüfen. Auch das haben wir getan. Insofern würde ich da von einer Quellensituation sprechen und nicht von einer klassischen Zusammenarbeit.
Floss da Geld an diese Quelle?
Nein.
Sie haben Assange getroffen im Zusammenhang mit dieser Übergabe. Wer ist er?
Ja, wir haben ihn mehrfach in London getroffen im Zuge der Vorbereitungen. Er ist eine spannende Figur, muss man sagen, schon phänotypisch sehr auffallend, ein schlanker junger Mann mit einem weißen Haarschopf, der sehr, sehr konzentriert arbeitet. Er hat im Zuge der Vorbereitungen in London regelmäßig 14-Stunden-Tage absolviert vor dem Rechner, um wiederum für WikiLeaks die eigene Datenbank vorzubereiten, die ja jetzt auch im Netz und einsehbar ist und an der er eben zusammen mit diesem losen Netzwerk, das WikiLeaks ja darstellt, aus zum großen Teil anonymen freiwilligen Helfern und Zuarbeitern, um zusammen diese Datenbank zu programmieren. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass er tatsächlich von einer Mission getrieben ist, nämlich, wie er sagt, der einer besseren Gesellschaft durch Transparenz.
Das heißt, er sieht seine Plattform tatsächlich als politische Botschaft, politischen Auftrag.
Wir haben mit ihm ja ein Interview geführt beim Spiegel und er hat es salopp ausgedrückt, nämlich, dass er es mag, den Mächtigen in die Suppe zu spucken. Tatsächlich hat er aber den Ansatz, dass der Krieg, wie er geführt wird in Afghanistan, ein ungerechter sei und dass durch dieses Leak Druck auf die kriegführenden Parteien ausgeübt wird, der möglicherweise zur Folge hat, dass sich Realitäten verändern. Das mag wie eine naive Vorstellung klingen, aber WikiLeaks hat ja tatsächlich in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass es durch die Veröffentlichung von authentischen Dokumenten tatsächlich auch Konsequenzen gab. Ich erinnere an das Video Collateral Murder, auch das ein internationaler Scoop, muss man sagen. Und das hatte zur Folge, das sagt uns jedenfalls Julian Assange, dass das Pentagon zumindest sich bereit erklärt hat, die betroffenen Kinder, also es wird ja gezeigt, wie 12 Zivilisten ums Leben kommen, da gibt es hinterbliebene Kinder, dass die eine Entschädigung bekommen.
Es fällt in der Tat auf, dass immer mehr Indiskretionen über und auf diese Plattform laufen. Warum dieser Erfolg? Wie erklären Sie sich das?
Auf der Website selbst heißt es Courage is contagious, also Mut ist ansteckend. Offensichtlich haben natürlich auch Aktionen wie die Veröffentlichung des Videos und auch jetzt die Veröffentlichung des Warlogs oder dieses Kriegstagebuches einen gewissen Nachahmungseffekt.
Wie funktioniert die Plattform? Wie kommt sie zu diesen Informationen?
Nun bin ich ja ein Journalist, der über WikiLeaks recherchiert hat und selbst kein Mitglied von WikiLeaks ist. Deshalb kann ich mich hier nur auf meine Recherchen berufen und natürlich auf die Aussagen, die verschiedene Vertreter von WikiLeaks, nicht nur Herr Assange, uns gegenüber gemacht haben. der USP sozusagen, das, was WikiLeaks unterscheidbar machen soll von anderen, ist, dass das System auf totaler Anonymität basieren soll. Nämlich soll beispielsweise niemand von außen erkennen können, ob ich mir die Webseite wikileaks.org gerade ansehe als Nutzer oder aber gerade Material hochlade.
Anonymität, sagten Sie, man weiß eigentlich sehr wenig über diese Organisation, wie sie funktioniert, wer außer Assange noch dahinter steckt. Intransparenz, ist das nicht ein Problem jetzt zum Beispiel für die Zusammenarbeit?
Wie gesagt, für eine klassische Zusammenarbeit wäre es möglicherweise ein Problem. Für uns war es deshalb keines, zum einen, weil wir natürlich den Frontmann Assange getroffen haben, unabhängig einschätzen können, vor allen Dingen aber das Material unabhängig einschätzen konnten, und das ist auch erfolgt.
Aber grundsätzlich ist da tatsächlich eine Drehscheibe, eine Informationsdrehscheibe am Wirken, die in gewisser Weise jenseits aller Gesetze steht.
Die Frage haben wir als Journalisten Herrn Assange auch gestellt, denn in der Tat ist ein Teil dieses Bauprinzips von WikiLeaks, dass die Server zunächst einmal weit verteilt sind in der Welt und dann in Ländern stehen, in denen es eine Rechtsprechung gibt und Gesetze gibt, die das Leaken von Informationen sehr, sehr weit schützen vor dem Zugriff neugieriger Behörden. Also wir haben genau die Frage gestellt und Herr Assange sagt dazu, naja, wir sind natürlich alles natürliche Personen, die WikiLeaks machen. Wir leben in der realen Welt und nicht im luftleeren Raum, und das heißt auch in Ländern mit Gesetzen, und sind deswegen natürlich nicht über dem Gesetz und nicht unangreifbar. Er sagt aber auch, wir sind ja schon mehrfach verklagt worden als WikiLeaks aus unterschiedlichen Ländern und bislang haben die Gerichte uns jeweils Recht gegeben.
Sagt Marcel Rosenbach, Redaktor beim Spiegel. Der Druck auf Teheran nimmt zu. Nach den USA und Russland haben heute auch die Außenminister der EU die Sanktionen gegen den Iran verschärft. Es sind die schärfsten, die die EU je gegen ein Land verhängt hat, und sie sollen sofort in Kraft treten. Zwar dürfte sich das iranische Regime auch dadurch nicht von seinem Atomprogramm abbringen lassen, trotzdem haben die Sanktionen Folgen, und zwar für die iranische Wirtschaft, Fredrik Steiger berichtet.
Am Publikum fehlte es am jüngsten Iran-Festival in Dubai nicht. Mehrere hunderttausend Iraner leben in dem Golfemirat. 9000 iranische Unternehmen, vor allem Handelsfirmen, haben sich etabliert. Fast ein ganzer Terminal im Flughafen Dubai dient dem Iran-Verkehr. Jede größere iranische Stadt wird von hier aus angeflogen. Der Seeweg über den Persischen Golf dauert nur 6 Stunden. Hunderte von Frachtschiffen verkehren jede Woche. Der frühere US-Finanzpolitiker und heutige Wirtschaftsexperte Matthew Levitt erklärte gegenüber Al Jazeera:
Dubai remains a key conduit for all kinds of goods entering Iran, both goods that are explicitly.
Nachdem das Direktgeschäft aufgrund der Sanktionen schwieriger geworden sei, sei Dubai heute die Drehscheibe im Iran-Geschäft und nicht zuletzt die Hintertür für illegale Exporte. 80% der Waren, die von irgendwo in der Welt nach Dubai exportiert werden, werden von dort gleich wieder reexportiert. Rund ein Drittel davon in den Iran, sowohl legale wie illegale Lieferungen. Das Iran-Geschäft wuchs binnen weniger Jahre auf 13 Milliarden Dollar im Jahr. Kein Wunder, dass die Ladenregale in Teheran weiterhin voll sind. Allerdings, die Sanktionen haben einen Preis. Der Umweghandel verteuert die Produkte, erschwert und verzögert die Lieferungen. Die heute beschlossenen EU-Boykotte, die wesentlich weitergehen als jene der UNO, und außerdem die immer strengeren Sanktionen der USA und nun auch Russlands, werden den Preis weiter hochtreiben. Die Europäer schränken erstmals auch die Zusammenarbeit und Investitionen im Öl- und Gassektor ein. Es wird dadurch für Teheran zum Beispiel schwieriger, seine veralteten Raffinerien zu modernisieren. Die Sanktionen werden nicht nur erweitert, sie sollen außerdem strenger durchgesetzt werden. Die jüngste UNO-Resolution sieht vor, dass Lieferungen mit Destination Iran jederzeit und überall kontrolliert werden. Auch Dubai könne sich nicht länger um die Sanktionen futtieren, sagt Matthew Levitt.
Abu Dhabi takes a harder line on this issue than Dubai does.
Zum einen mache die Zentralregierung in Abu Dhabi, die schwer besorgt ist über das iranische Atomprogramm, Druck auf das Teilemirat Dubai. Zum anderen drängen westliche Länder, das Schlupfloch Dubai endlich zu stopfen. Die Behörden im Emirat greifen daher härter durch. Sie kontrollieren Schiffs- und Flugzeugladungen, sie verweigern neuerdings Arbeitsvisa und Firmenlizenzen für Iraner oder lassen deren Bankkonten schließen. Bereits sagen iranische Geschäftsleute, sie würden kriminalisiert. In einem Lokalsender klagte Masum Zadelran von der iranischen Handelskammer in Dubai.
They are hurting the individuals, whether they are in Iran, in Dubai as a trader or they are in Iran.
Man verletze die Rechte von iranischen Bürgern und Geschäftsleuten, die nichts mit dem Atomprogramm zu tun hätten. Klar ist, entgegen den Behauptungen aus Teheran schmerzen die Sanktionen immer mehr. Der iranischstämmige, aber in Schottland lehrende Politologe Ali Ansari.
It's quite clear to me that the government in particular, the government of Mr. Mahmoud Ahmadinejad is not seen by the majority of the country as beneficial.
Die Mehrheit der Iraner sehe sehr wohl, dass Ahmadinejads Regierung nicht in ihrem Interesse handle. Das sture Festhalten am Atomprogramm schade der bereits enorm geschwächten Wirtschaft.
What you're doing is destroying the economy, and I think the economy in Iran is in very bad shape.
Es ginge den Leuten weitaus besser, wenn das Regime in der Atomfrage einlenken würde. Dass es ganz auf sein Atomprogramm verzichtet, ist jedoch unwahrscheinlich. Aber es steht offenkundig unter Druck und es laviert. Auf die EU-Sanktionen reagierte Ahmadinejad zunächst trotzig und mit scharfen Drohungen gegen Europa. Fast gleichzeitig kündigte aber sein Außenminister an, man wolle nun verhandeln über eine Urananreicherung im Ausland.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Streit um Europa in der Schweiz und Kampf gegen Plastik im Pazifik. Zunächst aber Kambodscha. Annähernd 2 Millionen Tote, das ist die Schreckensbilanz der Herrschaft, welche die Roten Khmer unter Pol Pot in den 70er Jahren in Kambodscha ausübten. Heute wurde erstmals ein Verantwortlicher des Regimes schuldig gesprochen vor dem dafür eingerichteten Völkermordtribunal in Phnom Penh. Khaen Gekoyaf, genannt Dutch, war einer der obersten Peiniger, er leitete das größte Foltergefängnis und wurde nun zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. 19 Jahre davon muss er noch absitzen. Ich sprach darüber mit Andreas Selmitschi vom Deutschen Entwicklungsdienst. Er leitet in Kambodscha ein Friedensprogramm, das Aussöhnung und Gerechtigkeit für die Opfer der Roten Khmer-Herrschaft anstrebt. Auf einer schlechten Leitung nach Phnom Penh fragte ich Selmitschi nach der Bedeutung des Urteils gegen Dutch.
Für Kambodscha ist dieses Urteil schon ein historischer Meilenstein. Zum einen hat das Gericht anerkannt, dass diese Verbrechen Verbrechen gegen die Menschheit waren und dass Dutch der Hauptverantwortliche dafür war in diesem Gefängnis und dass er sich nicht auf Befehlsnotstand zurückziehen konnte.
Wie wurde das heute aufgenommen von der Bevölkerung in Kambodscha?
Die Bevölkerung hat damit den Eindruck bekommen, ja, dieses Gericht ist in der Lage, Rechte zu sprechen. Der Eindruck ist allerdings noch gemischt, weil die Richter ein relativ geringes Strafmaß, nämlich 35 Jahre minus 16 Jahre für unrechtmäßige Untersuchungshaft und kooperatives Verhalten vom Gericht abgezogen haben. Das ist hier in Kambodscha etwas schwer zu vermitteln. Nach kambodschanischem Recht kann man für einen einfachen Mord zu 99 Jahren Haft verurteilt werden. Und Dutch ist für den Tod von mindestens 12.000 Menschen heute für verantwortlich erklärt worden. Da ist ein gewisses Missverhältnis zwischen den Erwartungen der Menschen und dem, was ein teils internationales Gericht leisten kann.
Und dennoch sagten Sie, das Urteil setzt klar ein Signal.
Ja, weil es das bestätigt, was die Menschen fühlen, dass das das höchste Verbrechen war. Es bestätigt, was Historiker sagen und es kann damit ein Zeichen sein, dass dieses düstere Kapitel der Vergangenheit abgeschlossen werden kann und die Gesellschaft mehr nach vorne blicken kann.
Das Tribunal, das heute das Urteil gesprochen hat, war von der UNO gewollt, aber von der Regierung lange Zeit behindert. Hat sich das geändert?
Die kambodschanische Regierung wollte ein Tribunal in Kambodscha selbst. Das hat sie mit dem heutigen Urteil bekommen. Es gibt eine klare politische Unterstützung für das Tribunal in diesem Zuschnitt. Die kambodschanische Regierung hat aber auch sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie im Moment über diese beiden Verfahren, also gegen Dutch sowie gegen die 4 noch lebenden Politbüro-Mitglieder, nicht hinausgehen möchte. Also sie möchte nicht einen größeren Teil von Tätern einbeziehen.
Für diese 4 weiteren Prozesse gegen 4 weitere führende Funktionäre dieser Schreckensherrschaft, hat dieses Urteil von heute eine Signalwirkung? Ist das ein Präzedenzfall?
Die 4 angeklagten ehemaligen Führer werden in einem gemeinsamen Hauptverfahren belangt. Für dieses Verfahren ist der heutige Tag ein ganz klarer Präzedenzfall. Nicht, weil hier das Gericht gesagt hat, es war Verbrechen gegen die Menschheit. Und damit wird man im zweiten Verfahren von Dutsch die Befehlskette nach oben wandern und wird die Beweisführung im Fall 2 wesentlich vereinfachen.
Einschätzungen von Andreas Selmeci vom Deutschen Entwicklungsdienst. Nur äußerst knapp mit 50,3% Nein lehnten die Stimmenden den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR ab. Das war am 6. Dezember 1992. Seither verkehrt die Schweiz mit der EU auf dem bilateralen Weg. Doch plötzlich taucht der EWR in der Diskussion wieder auf. Als Alternative, so heißt es, zu den bilateralen. Wäre der EWR eine Möglichkeit, um das Verhältnis zur EU einfacher und klarer zu machen? Einige der Vorbehalte, die 1992 zum Nein beigetragen haben, sind inzwischen verschwunden. Andere bleiben. Inlandredaktor Emma Plotzer hat den Überblick.
Es war seinerzeit ein engagierter, auch emotionaler Abstimmungskampf. Eine Schweiz, die von ausländischen Arbeitnehmern und europäischen Lastwagen überrollt wird und ihre Demokratie verliert. Der EWR weckte nicht nur im rechtsbürgerlichen Lager Ängste und Befürchtungen, sondern teilweise auch in linksgrünen Kreisen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die damals noch gültige 28-Tonnen-Limite bei den Lastwagen ist in der Zwischenzeit gefallen. Die Politik hat dafür die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe eingeführt und versucht auf diese Weise die Lastwagenlawine zu kanalisieren. Und auch bei der Personenfreizügigkeit sehe die Welt heute anders aus, sagt der frühere SP-Politiker Rudolf Strahm, der 1992 auch skeptisch war gegenüber dem EWR.
1992 drohte eine Personenfreizügigkeit ohne flankierende Schutzmaßnahmen. Und diese Freizügigkeit haben wir heute. Aber es sind Lohnschutzmaßnahmen für tiefe Einkommen eingeführt worden.
Und zwar begleitend zu den bilateralen Verträgen. Der Politikwissenschaftler und frühere CVP-Generalsekretär Ivan Rickenbacher ist überzeugt, dass dank den Erfahrungen der letzten Jahre viele Schweizer ihre Ängste abgebaut hätten.
Unterdessen haben wir bilaterale Verträge abgeschlossen und leben mit ihnen, mit der Personenfreizügigkeit einerseits, aber auch mit dem Schengen-Abkommen andererseits. Und die Ergebnisse sind nicht so katastrophal wie damals befürchtet.
Allerdings sind nicht alle Probleme verschwunden, die sich vor 18 Jahren im Zusammenhang mit dem EWR gezeigt hatten. Die Schweiz würde mit dem EWR ökonomisch in Europa integriert, aber direkte politische Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsrechte hätte sie keine. Weshalb die frühere grüne Nationalrätin Cecil Bühlmann ihre Kritik aufrecht hält.
Man will wirtschaftlich mitprofitieren, aber will die politischen Konsequenzen nicht mittragen. Und das stört mich nach wie vor. Also ich wäre heute noch eigentlich einem EWR gegenüber sehr skeptisch.
Ebenso bleibt die direkte Demokratie in der Schweiz selber ein sensibler Punkt, das heißt die Möglichkeit, Volksinitiativen und Referenden zu ergreifen. Dieter Freiburghaus, emeritierter Professor für Europastudien, räumt zwar ein,
dass direkt dem EWR entgegenstehende Initiativen, Referenden nicht mehr ihre Wirkung entfalten könnten, aber das wird sich in einem kleinen Bereich bewegen.
Denn anders als bei einem EU-Beitritt blieben bei der EWR-Mitgliedschaft viele Politikbereiche ausgeklammert. So könnte die Schweiz weiterhin selber über ihre Agrarpolitik, die Mehrwertsteuer, die Währung oder die Außenhandelspolitik entscheiden. In anderen Bereichen müsse die Schweiz aber automatisch das EWR-Recht übernehmen. Rudolf Strahm findet das aber nicht so dramatisch. Denn es sei eine Illusion zu glauben, dass die Schweiz in der heutigen Situation alle Entscheidungen selbstbestimmt treffen könne.
Ich glaube, dass wir bis jetzt 95% des Rechtsbestandes des EWR übernommen haben. Sogenannter autonomen Nachvollzug. Aber das ist eine Selbstbelügung. Letztlich waren wir gezwungen, dieses Recht zu übernehmen.
Die aktuelle politische Diskussion über einen möglichen Schweizer EWR-Beitritt ist offensichtlich mehr als ein politisches Sommertheater. Verschiedene CVP-Politiker haben die Option ganz gezielt wieder ins Spiel gebracht. Aber auch andere Befürworter finden, eine EWR-Mitgliedschaft wäre einfacher und transparenter als die mühsamen und schwierigen Einzelverhandlungen. Und ob der bilaterale Weg überhaupt fortgesetzt werden kann, daran zweifeln nicht nur Vertreter der EU-Kommission in Brüssel. Auch die Kosten würden laut Europa-Experte Dieter Freiburghaus nicht gegen den EWR sprechen, da eine EWR-Mitgliedschaft die Schweiz etwa 740 Millionen statt 670 Millionen Franken im Jahr kosten würde. Also nicht undenkbar viel mehr als mit den jetzigen bilateralen Verträgen. Allerdings dürfe der aktuelle Schwung nicht verloren gehen.
Ob die Klasspolitik im Herbst, wenn sie also dann wieder zu arbeiten beginnen, ob die dann Lust haben oder sagen, huch, die Wahlen stehen bevor im nächsten Jahr, lieber das Europa-Thema meiden, das kann man nicht voraussagen.
Und wenn die Politik dem Volk den EWR doch nochmals schmackhaft machen will, dann müsste sie klar machen, dass dies nichts mit einem EU-Beitritt zu tun hätte. Denn der EWR scheiterte vor 18 Jahren auch deshalb, weil diese beiden Möglichkeiten stark miteinander vermischt wurden.
In Sydney in Australien ist heute nach einer 4 Monate langen Fahrt das Segelschiff Plastiki in den Hafen eingefahren. Die Plastiki ist kein Schiff wie jedes andere. 12.500 gebrauchte PET-Flaschen hielten sie über Wasser auf einer 8.000 Seemeilen langen gefährlichen Fahrt durch den Pazifik von San Francisco nach Australien. Die Yacht ist ein Mittel eines Multimillionärs, um die Welt vor einer monumentalen Gefahr zu warnen, die buchstäblich auf den Meeren schwimmt. Riesige Teppiche von Plastikmüll. Sie sind eine tödliche Bedrohung für Meerestiere, aber auch für Millionen von Menschen. Aus Sydney unser Korrespondent Urs Welterlin.
Er sieht aus wie einer und er hat auch das entsprechende Bankkonto. David Rothschild, 31-jähriger Erbe der gleichnamigen Bankendynastie, wurde in Sydney mit seiner Mannschaft wie ein Rockstar begrüßt. Hunderte von Zuschauern säumten die Ufer der Stadt, als das 18 Meter lange Boot Plastiki vor dem berühmten Opernhaus vorbei an seinen Anlegeplatz segelte. Gutaussehende Millionäre ankern in dieser Stadt jeden Tag. Doch wenige nutzen ihren Namen und Einfluss so wie der Rothschild.
The hard work begins today. It's about trying to sort of explain this really dumb issue that we have.
Die harte Arbeit beginne heute, sagte Rothschild, der Welt diese dumme Sache zu erklären, mit dem sie konfrontiert sei. Dumm, weil das Problem eigentlich gar nicht nötig wäre. Der Verzicht auf Einwegplastik wäre schon längst möglich, wenn die Politiker wollten und natürlich wir Konsumenten. Doch die Sucht nach Plastiksäcken, Styroporverpackungen und Einwegfeuerzeugen scheint unstillbar zu sein. Und sie hat fatale Konsequenzen für die Umwelt, für die Menschen. Plastik braucht Jahrhunderte, bis es sich zersetzt. Gigantische schwimmende Plastikmüllhalden treiben auf den Weltmeeren, so groß wie der amerikanische Bundesstaat Texas oder gar wie Kontinentalamerika, sagen einige Wissenschaftler. Hunderte von Millionen Tonnen Plastiksäcke, Verpackungsmaterial, Badeschlappen. Und jedes Jahr werden es 6,4 Millionen Tonnen mehr, warnen die Vereinten Nationen. 6,4 Millionen Tonnen, das ist ein Güterzug von 3500 Kilometern Länge. Der Müll stamme nicht mehrheitlich von Schiffen, die ihren Abfall einfach ins Meer werfen. Er treibt über Bäche, Kanäle und Flüsse in die Häfen von Städten rund um den Globus und von dort ins Meer, wo Plastik zur tödlichen Gefahr wird für Tiere. Schildkröten etwa verwechseln Plastiksäcke mit Quallen, fressen sie und gehen qualvoll ein. Doch das ist erst der Anfang. Die Meeresströmungen zerreiben den Plastikmüll in mikroskopisch kleine Teilchen. Diese werden von Kleinstlebewesen als Nahrung gesehen, erklärt der Meeresbiologe Peter Steinberg vom Sydney-Institut für Meereswissenschaften.
So instead of eating their natural food, things like zooplankton, the tiny shrimp and the like in the oceans, they eat plastic particles instead and they can't survive on it, of course, and so ultimately they die from it.
Statt ihre natürliche Nahrung zu fressen, wie Plankton und kleine Krabben, essen die Tiere Plastik. Davon könnten sie natürlich nicht leben und sterben. Damit ist das erste Glied in der Nahrungskette gebrochen, mit allen Konsequenzen für Fische, die dann auch nichts zu fressen haben. Und natürlich für den Menschen, der vom Meer lebt. Hunderten von Millionen droht, ihre oftmals einzige Quelle von Eiweiß zu verlieren. Doch auch jene, die sich den immer seltener werdenden Fisch noch leisten können, sind in Gefahr. Giftstoffe im Plastik sammeln sich in den Körpern der Tiere an und werden vom Menschen aufgenommen. Plastik ist ein überwältigendes Problem, sagte Rothschild, aber es gebe auch Lösungen. Wiederverwertung heißt das Schlagwort. Plastik und Abfall müsse als wertvoller Rohstoff gesehen werden. Und natürlich Vermeidung. Jeder einzelne von uns könne auf Einwegplastik verzichten beim Einkaufen. Er ruft Politiker auf, in all ihren Entscheiden endlich langfristig zu denken. Plastikbecher, Plastiktüten, sie könnten sofort verboten werden.
Urs Welterlin. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke und für die Nachrichten Thomas Akola. Am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.